Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, mit euch zusammen diesen Gottesdienst, dieses Fest zu erleben. Himmelfahrt. Was bedeutet Himmelfahrt? Was feiern wir heute? Warum seid ihr heute in diesen Gottesdienst gekommen? Kann jemand von euch sagen, was Himmelfahrt bedeutet? Vatertag? Muss man heute in die Kirche gehen? Ich lese einen Bericht aus der Apostelgeschichte, aus dem ersten Kapitel, vom ersten Vers bis zum 11. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, wie ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, willst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien, und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Himmelfahrt, ein Fest, das die Christen feiern. Ist dieses Fest ein Vatertag im kirchlichen Kalender? Steht im kirchlichen Kalender irgendwas vom Vatertag? Ist das ein Tag für die Väter, so ähnlich wie der Muttertag, wo man daran gedenkt, wie toll doch die Väter sind und wie sie sich um die Kinder gekümmert haben? Oder was feiern wir am Vatertag oder am Himmelfahrt? Meine Lieben, Himmelfahrt ist ein wichtiges Ereignis im kirchlichen Kalender. Ein wichtiges Ereignis für die Gemeinde. Wir haben in diesem Bericht gelesen, wie Lukas zuvor an den Theophilus schon einen Bericht geschrieben hatte. In diesem ersten Bericht in seinem Evangelium hat er über das Leben und Wirken Jesu Christi berichtet. Jetzt schreibt Lukas den zweiten, einen weiteren Bericht. Er schreibt über die Entstehung und über die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Der Bericht über die Gemeinde beginnt mit der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi. Wir lesen, dass der auferstandene Jesus Christus seine Jünger zuvor, nach seiner Auferstehung, noch überzeugen musste, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Das konnten sie am Anfang noch gar nicht fassen, obwohl er es ihnen so oft gesagt hatte. Ich lese, ihnen zeigte er sich nach seinen Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. 40 Tage hat Jesus Christus nach seiner Auferstehung gebraucht, um sich seinen Jüngern, seinen Aposteln, seinen Anhängern und nicht nur den Aposteln, sondern auch viel mehr Menschen zu bezeugen als der Auferstandene. Sie konnten es nicht fassen. Es ging gegen alle Vorstellungen, die sie menschlich hatten, obwohl Jesus Christus es ihnen vielfach gesagt hatte. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, dass er in dieser Zeit in etwa 500 Personen erschienen ist und hat sich ihnen bezeugt. Nicht nur den 12. Vielen, vielen Menschen hat er sich als der Lebendige, als der Auferstandene bezeugt. Und dann kam der große Moment, der große Tag, wo Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Ich lese Vers 9. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Wohin ist Jesus Christus gegangen? Wo suchen Menschen nach Jesus Christus? Am 12. April 1961 haben die Russen den ersten Menschen in die Erdumlaufbahn gebracht. Die Rakete überstieg die international anerkannte Grenze von 100 Kilometern von der Erdoberfläche. Da, so haben sich die Wissenschaftler geeinigt, da beginnt das All. Und er ist über diese Grenze hinaus mit der Rakete gestiegen. Und als er zurückkam, dann hat er gesagt, er hat im All nach Gott gesucht und hat Gott nicht gesehen. Okay. Wo ist Jesus geblieben? Warum hat Gagarin ihn nicht gesehen? Lebt Gott irgendwo 100 Kilometer oberhalb der Erde entfernt? Oder ist der Himmel noch weiter? Wie weit muss man bis zum Himmel gehen oder fahren, bis man den Himmel Gottes erreicht hat? Etliche Mathematiker haben ausgerechnet, dass wenn Jesus seit der Himmelfahrt mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegen sollte, und das ist die größte Geschwindigkeit, die Menschen sich vorstellen können, dann bräuchte er noch 718.000 Jahre, bis er den Andromeda-Nebel erreicht hat. Ist der Himmel hinter dem Andromeda-Nebel oder wo ist der Himmel? Wo ist Jesus unterwegs? So denken Menschen, die die Bibel nicht kennen und die sich irren. Wenn die Bibel von Himmel spricht, dann spricht sie zu einem immer im Plural. Die Himmel, nicht der Himmel, sondern die Himmel. Und der Himmel oder die Himmel haben in der Bibel auch eine mehrfältige Bedeutung. Die erste Bedeutung für Himmel ist die schützende Hülle um die Erde. Als Gott die Erde gemacht hat, dann hat er um die Erde eine Festung, ein Gewölbe, so sagt es die Bibel, gemacht. Die Atmosphäre. Diese Atmosphäre ist wie ein schützendes Schild um die Erde. Und da lesen wir das erste Mal, dass Gott selbst die Atmosphäre um die Erde als Himmel genannt hat. Das ist nachzulesen, 1. Mose 1, Verse 7 und 8. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung, von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und das geschah so. Und Gott nannte die Wölbung, also die Atmosphäre, die nannte er Himmel. Als weiteres, die Bibel spricht vom Weltall. Die Sonne und der Mond und die Sterne und all die Galaxien, die es sonst noch im Weltall gibt. Von denen spricht die Bibel, das ist auch der Himmel Gottes, eine andere Möglichkeit, eine andere Dimension. Psalm 8, Vers 4, da steht geschrieben, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast und so weiter. Also da spricht der Psalmist von dem Weltall, von den vielen Sternen und Sonnen und Galaxien, die es sonst noch im All gibt, und nennt diese Welt die Himmel Gottes. Und dann spricht die Bibel noch einmal von den Himmeln, und zwar, wenn die Bibel von der Welt Gottes spricht. Die Welt, wo Gott anwesend ist, wo Gott lebt. In 2. Korinther 12, Vers 2, da schreibt Paulus und sagt, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist die immaterielle, also keine physikalische Welt, in der Gott lebt. Und auch diese Welt wird uns in der Bibel als Himmel genannt. Und somit ist Jesus nicht in den sichtbaren Kosmos gegangen, er ist in die Welt Gottes gegangen. Den Himmel Gottes sollten wir uns nicht als einen geografischen Ort vorstellen. Es ist eine geistliche Dimension, die Welt, wo Gott lebt und die Gott ausfüllt. Dahin ist Christus gegangen, in die Welt seines Vaters. Wir lesen einfach, dass eine Wolke ihn aufnahm und er ist in dieser Wolke verschwunden. Er war weg. Die Jünger konnten ihn nicht mehr sehen. Die Himmelfahrt Jesu Christi, sein Weggang zum Vater, geschah, aus meiner Sicht, hat er mehrere Merkmale, die diese Himmelfahrt in einer guten Weise und lehrreich für uns beschreiben. Und ich habe etliche Merkmale der Himmelfahrt aufgeschrieben und über die wollen wir uns heute Gedanken machen. Erstens, Jesus Christus ging geordnet. Der Apostel Johannes berichtet uns, dass Jesus nach seiner Auferstehung seine Apostel versammelte und sie noch vor Pfingsten mit dem Heiligen Geist ausrüstete. Das heißt, er bereitete seinen Weggang zum Vater vor. Sogar diese 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sollten die Jünger nicht ohne den Beistand des Heiligen Geistes verbringen. Er wollte sie nicht als Waisen zurücklassen. Für diese 10 Tage hat Jesus Christus ihnen sie zugerüstet und hat ihnen für diese 10 Tage den Heiligen Geist gegeben. Das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 22. Da steht geschrieben, und als er das gesagte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Nach seiner Auferstehung hat Jesus Christus seinen Jüngern vor Pfingsten den Heiligen Geist gegeben, damit sie diese 10 Tage ohne Jesus Christus vorbereitet sind, dass sie die Kraft haben, dass sie diese Zeit nicht ohne Begleitung und Führung überstehen können. Als zweites, Jesus ging, aber zuvor unterrichtete er sie in der Lehre. Wir sehen, wie er geordnet wegging. Im Vers 3 in unserem Text lesen wir, er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. In der Zeit nach seiner Auferstehung gab Jesus Christus seinen Jüngern einen theologischen Unterricht. Schaut mal, die Grundlagen des Lebens nach dem Geist hat Jesus Christus den Menschen vielfach schon vorher gegeben. Zum Beispiel die Bergpredigt, die zeigt uns, wie Menschen, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind, wie sie leben sollten, welche Denkweise sie haben sollten. Aber die Lehre über die Gemeinde, die gab es in den Evangelien nicht. Und jetzt musste Jesus Christus seine Jünger unterrichten, wie das Leben der Gemeinde aussehen sollte. Was ist Gemeinde? Wozu ist Gemeinde? Wie soll Gemeinde gebaut werden? Jesus Christus unterrichtete sie 40 Tage und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Er gab ihnen Anweisungen, was sie als nächstes tun sollten. Er sagt, sie sollten Jerusalem nicht verlassen und sie sollten wartend da sein, bis der himmlische Vater seine Verheißung erfüllt hat, dass er der Gemeinde den Heiligen Geist schenkt. Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird. Also das Erste, was wir merken beim Weggang Jesu Christi, er hat alles geordnet hinterlassen. Als Zweites lesen wir, dass Christus ging segnend. Er hat für seine Jünger gebetet, er hat sie segnend zurückgelassen. Das beschreibt Lukas im ersten Bericht, im Lukas-Evangelium. Lukas 24, Vers 51, da steht geschrieben, Lukas beschreibt im Lukas-Evangelium die Himmelfahrt und er beschreibt die Himmelfahrt in der Apostelgeschichte. Und im Lukas-Evangelium schreibt er, und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Wie geschah dieser Weggang? Nicht einfach so, er war einfach weg, sondern er tröstete sie. Er sprach mit ihnen. Ich kann es mir gut vorstellen, dass er jedem noch etwas Persönliches sagte. Dass er sie vielleicht umarmte, dass er sie tröstete, ihnen Mut zusprach. Und dann beginnt er für sie zu beten. Und während in dieser Aufgabe, in dieser Position, während er sie segnet, in diesem Zustand geht er zum Vater. Ich kann mir das vorstellen, so wie wir zum Beispiel bei der Taufe oder bei der Hochzeit segnend Hände auflegen. So ist Jesus Christus von einem Jünger zum anderen gegangen. Er hat sie gesegnet und so hat er sich von ihnen verabschiedet. Es war ein Abschied, wie zum Beispiel Vater oder Mutter auf eine lange Reise gehen und sie gehen zu ihren Kindern und sie nehmen sie nochmal in den Arm und sie sprechen ihnen gute, ermutigende Worte zu. Sie drücken sie, sie küssen sie noch einmal und sagen, so, jetzt muss ich gehen. So war es mit Jesus Christus. Als Weiteres lesen wir, dass Jesus Christus gegangen ist sendend. Er ging segnend und er ging sendend. Das heißt, er gibt ihnen einen Auftrag. Von der Sendung seiner Jünger berichtet nur, Entschuldigung, von der Segnung seiner Jünger berichtet Lukas. Von der Sendung seiner Jünger berichten drei Evangelisten. Und drei Evangelisten betonen alle drei, dass Jesus Christus uns gesandt hat. Während er gegangen ist, hat er gesendet. Sein Weggang bedeutet für uns eine Sendung. Matthäus 28, Vers 18, da steht geschrieben, und Jesus trat herzu, sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, er sagt, seid nicht schüchtern, seid nicht ängstlich. Ich habe alle Kraft dieser Welt für euch. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus Christus sendet seine Jünger. Er sagt, ich bin mit euch, aber ihr sollt gehen in alle Welt und ihr sollt das Evangelium predigen allen Völkern und Nationen. Ihr sollt sie taufen, und danach sollt ihr sie lehren, wie man lebt als Christ. Das ist eure Aufgabe. Ich lese weiter Markus. Markus 16, Verse 15 bis 16, da steht geschrieben, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das zweite Mal, Lukas berichtet, Christus hat uns gesandt, er hat uns einen Auftrag gegeben, das Evangelium aller Kreatur zu predigen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Text, den wir heute schon gelesen haben. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Warum nimmt Gott nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt, nicht jedermann sofort in den Himmel? Weil wir einen Auftrag haben. Wir haben hier eine Aufgabe. Christus hat uns hinterlassen, sendend. Er schickt uns in diese Welt. Seine Apostel, mich und dich, hat Jesus Christus mit einem Auftrag zu den Menschen gesandt. Wir sollen anstelle von Jesus Christus allen Menschen dieser Welt das Evangelium verkündigen. Bei diesem Auftrag hat er versprochen, dass er die ganze Zeit uns begleiten wird, dass er uns beistehen wird. Und er sagt, das sollt ihr tun, bis ich eines Tages wieder zurückkomme und dann werde ich euch zu mir nehmen. Wir haben einen Auftrag. Und gerade mit diesem Bewusstsein, dass wir einen Auftrag haben, dass wir in dieser Welt nicht einfach so weiter zufällig leben, sondern Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag. Das soll uns bewusst werden. Wir haben einen Auftrag, deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir nicht sofort in den Himmel genommen worden. Wir haben einen Auftrag. Dieser Auftrag kann jeder nach seiner Begabung und vielleicht auf eine andere Art und auch vielleicht mit einer anderen Kraft ausführen. Aber diesen Auftrag hat jeder Christ, jeder von uns hat diesen Auftrag. Wir haben vom 19. bis 24. Juni hier bei uns in Böbingen Evangelisationstage. Ich habe nachgefragt, wir werden bald Einladungen bekommen. Jeder von euch sollte begierig sein, diese Einladungen in die Hand bekommen und an die Nachbarn, an die Freunde, an die Arbeitskollegen zu verteilen. Wir wollen das Evangelium den Menschen verkündigen. Es ist eine Möglichkeit. Wir sollen ein Licht in dieser Welt sein. Ein Christ erzählt, wie er in den im Baumarkt versehentlich mehr Sachen mitgenommen hatte, als er bezahlt hatte. Er hat nicht gesehen, dass da mehr Stück Sachen sind, die er gekauft hat, als sie waren. Als er zu Hause war und das Kind entdeckt hatte, ist er wieder in den Baumarkt gefahren und hat diese Sachen wieder zurückgebracht. Und die Verkäuferin an der Kasse, die hat gestaunt und sie hat gesagt, es gibt heute nicht viele Menschen, die das getan hätten. Sie sind aber ein besonderer Mensch. Und der Christ sagt, ja, wir stehen ja auch vor Gott, wir müssen das ja vor Gott verantworten. Sagt sie, gibt es einen Gott? Aber natürlich gibt es einen Gott. Wenn es einen Gott nicht geben sollte, dann wäre ich vor Grauen gestorben. Natürlich gibt es einen Gott. Und schon ist ein Gespräch da und schon kann man Jesus Christus bezeugen. Christen brauchen die Welt nicht von Christus überzeugen, aber wir sollten in dieser Welt Zeugen sein. Eine Frau erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Sie ist in ein Dorf gezogen, wo es viele Christen war. Und da hat sie das erste Mal am Leben der Christen gesehen, wie anders ihr Leben ist. Das hat ihr sie zum Nachdenken gebracht. Sie hat sowas zu Hause von ihrem Vaterhaus nie gesehen. Das hat sie berührt. Und das hat sie dazu geführt, dass sie später selber auch Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen hat. Meine lieben Ukrainer, ihr seid jetzt in einem anderen Land und in einer anderen Situation und ihr werdet vielleicht sagen, wir haben keine Möglichkeit, hier in unserer Sprache mit jemandem zu sprechen. Stimmt gar nicht. ihr seid in einem Sprachkurs und in diesem Sprachkurs gibt es bestimmt viele Ukrainer, die nicht Christen sind. Und sie brauchen diese Botschaft. Ich erinnere mich jetzt an diese Zeit, wo wir nach Deutschland kamen. Und da habe ich viele, viele Menschen kennengelernt. Und übrigens diese erste Zeit nach der Überfahrt oder in diesem neuen Land, das ist die Zeit, wo Menschen offen für den Glauben sind. Und ich konnte jeden Menschen, ich kann mich erinnern, wie ich da Erdbeeren auf einem Erdbeerfeld gesammelt habe. Da habe ich gehört, oh, Menschen sprechen in russischer Sprache miteinander als Familie. Und bin ich zu ihnen beigekommen, habe gesagt, hallo, auch ihr spricht meine Sprache, wie schön. Und nach ein paar Minuten, nach ein paar Sätzen schon war man bei Jesus Christus und man hat über den Glauben gesprochen und man hat Menschen eingeladen. Menschen sind zum Glauben gekommen. Es sind Chancen, nicht nur Probleme, die uns Gott gibt. Es sind Chancen, die Gott uns gibt. Das sollten wir ausnützen. Gemeindegründung. Wir sprechen jetzt in unseren Gemeindestunden oder sonstiges auch in den Ältestentreffen über Gemeindegründung. Wir haben eine Gemeindegründung in Bopfingen. Das ist eine Sache, für die man beten sollte. Das ist eine Möglichkeit. Das ist Evangelisation. Und wir sprechen darüber, dass es noch viele andere Ortschaften gibt, wo Christus noch nicht gepredigt wird. Und es ist gut, wenn Gemeinden neue Gemeinden gründen. Es ist schmerzhaft, es ist nicht immer angenehm, es ist mit Arbeit verbunden. Da trennen sich vielleicht Familien und man muss vielleicht in eine neue Ortschaft ziehen oder was auch immer. Aber das ist die Aufgabe, die uns Christus gegeben hat. Gemeindegründungen ist ein Weg, wie wir das Evangelium in die ganze Welt tragen sollten. Eine Frau hat ihre Freundin getroffen, mit der sie früher zusammen in einer Klasse war, lange Zeit nicht gesehen. Nach etlichen Gesprächen haben sie sich vereinbart, gemeinsam die Bibel zu lesen. Ein wunderbarer Weg. Meine Lieben, es gibt viele, viele Wege, wie man es machen kann. Jemand geht zu seinem Zahnarzt und spricht mit ihm und sagt, wir haben bald Evangelisation. Wollen Sie auch mitkommen? Und der Zahnarzt sagt, ja, ich will kommen. Warum dann nicht? Bringen Sie mir das vorbei. Ich komme gerne. Und vieles mehr. Jesus sandte seine Jünger aus. Und er hat gesagt, geht in alle Welt, geht nach Samarien, geht nach Judäa, geht nach Galiläa und bis ans Ende der Welt. Und es entstand die erste Gemeinde. Und erst kamen 3000 am ersten Tag zum Glauben. Dann waren es 5000, dann vielleicht 7000. Uns wird nicht berichtet, aber es ist geschrieben, dass viele, viele wurden gläubig. Sind sie gegangen, wie Christus sie gesandt hat? Ihnen ging es so gut miteinander in der Gemeinde zu Jerusalem, dass sie den Befehl Jesu Christi komplett, ganz vergessen hatten. Sie sind nicht nach Judäa, nicht nach Samarien, nicht bis ans Ende der Welt gegangen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 8, Vers 1. Das ist die gleiche Apostelgeschichte, wo wir schon angefangen haben zu lesen. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung und die Gemeinde in Jerusalem, da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa, Samarien, außer der Apostel. Die Zerstreuung, die Verfolgung hat dazu geführt, dass die Christen dahin gehen mussten, wohin sie Christus eigentlich gesandt hatte. Die guten Zeiten, dieses kuschelige Miteinander, das wollten sie nicht verlassen. Und dann musste sie Christus auf diese Art und Weise durch Verfolgung in die Ortschaften senden, wohin sie eigentlich gehen sollten. Wir haben schon manches gelesen, dass Christus ging geordnet, dass Christus ging segnend, dass Christus ging sendend. Das nächste, über was wir jetzt reden wollen, Christus ging mit einem Versprechen. Das ist das schönste Thema, über das wir heute bei der Himmelfahrt miteinander reden können. Schon früh, noch vor seiner Kreuzigung, noch vor seinem Leiden, hat Jesus Christus seinen Jüngern gesagt, dass er von ihnen für eine lange Zeit weggehen wird, Aber dann wird er wiederkommen, um sie zu seinem Vater abzuholen, damit sie sind da, wo er ist. Das ist das Ziel, sein Ziel. Wir sollten da sein, wo er ist. Mit ihm zusammen, Gemeinschaft, in der Gemeinschaft zusammen sein. Johannes 14, Vers 3, da sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, in der Welt Gottes, im Himmel, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus sagt, nach einer langen Zeit, wenn ich weggehe, komme ich wieder zurück und werde euch mitnehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Nicht er kommt zu uns, sondern er nimmt uns zu sich. Dieses Ereignis hat er vielfach seinen Jüngern erklärt, anhand von vielen Gleichnissen, was das für uns bedeutet, dass Jesus Christus wiederkommt, um uns abzuholen. Schaut mal, in wie vielen Gleichnissen hat Jesus Christus die Wiederkunft beschrieben. Das Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht ist euch bekannt. Die königliche Hochzeit ist euch bekannt. Das Gleichnis von den Talenten ist euch bekannt. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist euch bekannt. Sind alles Gleichnisse, in denen Jesus Christus die Wiederkunft erklärt. Er wird wiederkommen. Wenn er so viele Gleichnisse, Vergleiche, Erklärungen gebracht hat, dann sollte es uns doch wichtig sein. Er kommt wieder. Und nun standen die Jünger bei der Himmelfahrt und schauten zu, wie eine Wolke ihren Herrn Jesus Christus umhüllte. Und er verschwand in der Wolke und er war nicht mehr da. Ich lese Verse 9 bis 11. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel genommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus Christus bezeugte es seinen Jüngern und jetzt bezeugen es die Engel und sagen, dieser Jesus, der wird wiederkommen. Und genauso wie er in die Welt Gottes ging, in eine Wolke und dann war er weg. So wird er wiederkommen. In den Wolken des Himmels wird er erscheinen und wird seine Gemeinde zu sich nehmen, damit wir bei ihm sind alle Zeit. Jesus kam auf diese Erde als ein kleines Kind, als die Zeit erfüllt wurde. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, also bei Gott gab es einen Zeitplan, wann die Welt vorbereitet ist, um Jesus Christus zu empfangen. Es ist jetzt nicht am Platz, aber es ist spannend zu lesen, wie Gott durch die Weltgeschichte die Welt vorbereitete und wie die Welt, vieles, das Römische Reich, wie alles ausgerichtet war darauf, um den Messias zu empfangen. Und dann kam Jesus Christus. Lesen wir Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Jesus Christus kam das erste Mal, als die Zeit erfüllt war. Und er wird wiederkommen, wenn die Zeit erfüllt ist. Bei Gott gibt es einen Plan, einen zeitlichen Plan, wann Jesus Christus kommen wird. Wir lesen, wenn die Zeit der Heiden erfüllt ist, Lukas 21, und wir lesen, wenn die Zahl der Heiden, wenn die Vollzahl der Heiden zum Glauben gekommen ist, dann wird die Zeit sein, dass Jesus Christus wiederkommt, nachzulesen im Römerbrief, im elften Kapitel, ja. Jesus Christus wird kommen, wenn die Zeit erfüllt ist. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 lesen wir, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, wenn ein Signal, ein Ton, ein Befehl des Engels ertönt, dann kommt Jesus Christus auf diese Erde. Bei den Christen ist Himmelfahrt kein Vatertag. Es ist eine Erinnerung an den Auftrag der Christen und es ist eine Zusage der Wiederkunft. Jesus Christus kommt wieder als Herr und Heiland, uns abzuholen in seine Welt. Meine Lieben, diese Welt ist dem Untergang geweiht. Das haben die Wissenschaftler schon längst erkannt. Zurzeit arbeiten viele Wissenschaftler intensiv an den Plänen, die Menschheit zu retten. Sie haben berechnet, wann die Energie der Sonne ausgehen wird und wann unser Sonnensystem kollabieren wird. Wissenschaftler wollen mit vollem Ernst, und das, was ich euch sage, sind keine Märchen, das kann ich euch nachweisen in Zeitungen und wissenschaftlichen Berichten. Sie arbeiten daran, auf dem Mars Stationen aufzubauen, und sie überlegen sich, wie man auf dem Mars die Menschen mit Sauerstoff, mit Lebensmittel und sonstigem versorgen kann. Denn sie wissen, diese Welt ist dem Untergang geweiht. Wir werden es nicht mehr erleben. Aber vielleicht unsere Kinder oder unsere Enkelkinder oder Sonstiges, die sollten auf dem Mars eine Station haben, auf der man überleben kann, wenn die Erde kollabieren wird. Welch ein Unsinn. Wir werden alle, ob es auf der Erde ist oder auf dem Mars oder auf dem Mond, wir werden alle sterben. Wir sind zeitliche Lebewesen und wir sind dem Tode geweiht. Aber Christus hat für uns schon jetzt eine herrliche Welt im Himmel vorbereitet und alle, die an Christus glauben, die freuen sich auf dieses neue Leben mit ihrem Herrn Jesus Christus. Christen freuen sich auf den Tag, wann der Herr wieder erscheint, um seine Gemeinde aus dieser Welt zu sich zu nehmen, in diese andere Welt, die er für uns vorbereitet hat. Der Tag der Entrückung ist für Christus, für Christen ein Lebensziel, eine Freude, eine Sehnsucht. Wir freuen uns nicht nur, den Nöten dieser Welt zu entkommen. Wir freuen uns, unseren Herrn Jesus Christus, den wir geliebt haben, wiederzusehen. Mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm in dieser engen Verbundenheit zu stehen. Ich lese die Worte des Apostel Paulus, wo er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Nun steht mir vor die Krone der Gerechtigkeit, die Gott jedem geben wird, die seine Wege gehen. Und dann schreibt er Vers 8, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird, nicht aber mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das heißt, Paulus, er liebte den Herrn und er freute sich auf die Erscheinung, wann wird Jesus Christus kommen? Es war für ihn eine Sehnsucht, er möchte Jesus Christus sehen. Und Paulus sagt, diese Freude in mir, die habe nicht nur ich. Er sagt, auch meine lieben Geschwister in der Gemeinde, die leben mit dieser Freude. Er sagt, und nicht mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Es gab, er konnte in der Gemeinde zu seinen Geschwistern gehen und sie konnten mit ihm diese Freude teilen. Wir warten auf den Tag, wo Jesus Christus wiederkommt, damit wir ihn sehen können. wie steht es mit unserem Warten unseres Herrn Jesus Christus? Wie sieht es da aus? Mein Lieben, fürchten wir uns vor diesem Tag? Sind wir ungewiss oder freuen wir uns auf diesen Tag? Oder sagen wir, komme bald, Herr Jesus, aber nicht morgen? Der geistliche Zustand eines Christen, den kann man erkennen an etlichen Merkmalen. Auf was legt ein Christ Wert in seinem Leben? Welche Dinge sind für ihn wertvoll? Die ewigen oder die vergänglichen? Es ist wichtig, fragt euch, was ist das Wichtigste für euch in eurem Leben? Worauf legt ihr Wert? Und die Dinge, welche ihr liebt, diese Dinge zeigen, was für uns wertvoll ist. Ein weiteres Merkmal ist, womit verbringen wir die Zeit? Mein Lieben, wenn ihr jemanden in den Gottesdienst einladet, das habt ihr bestimmt schon erlebt, dann sagen die meisten Leute, ich habe keine Zeit. Ich würde schon kommen, aber ich habe keine Zeit dazu. Habt ihr erlebt, gell? Haben diese Menschen wirklich weniger als 24 Stunden Zeit am Tage? Haben sie weniger Zeit als ihr? Warum finden etliche Menschen Zeit dafür und die anderen nicht? Was uns wichtig ist, für das finden wir Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei Dani gewesen ist, aber als Dani verliebt war, ich weiß nicht, ob er wirklich oft der Laura gesagt hat, du Laura, ich habe keine Zeit, dich zu besuchen. Nein! Er hat gesagt, Laura, wann können wir uns wiedersehen? Zum Beispiel, dann nimm's mir nicht übel. So hat es vielen ergangen. Ja? Da nimmt man sich Zeit. Wenn man die Zeit sich nicht nimmt, dann findet man diese Geliebte nicht. Nicht wahr? Da sucht man Zeit. Meine Lieben, was uns wichtig ist, für das finden wir Zeit. Und jetzt die Frage, für was geben wir unsere Zeit? Daran sieht man, wo unsere Prioritäten liegen, was ist uns wichtig, wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Herrn Jesus Christus. Als weiteres, für was geben wir unser Geld aus? Natürlich, es ist unumgänglich, wir brauchen Geld, um zu leben. Aber wenn da noch etwas übrig bleibt, und wir lesen in der Bibel, dass etliche Christen auch über ihr Vermögen gespendet haben, das Geld zeigt, wo unsere Prioritäten liegen. Es ist wichtig zu schauen, wo bleibt unser Geld. Und das spricht manchmal mehr, als wir denken. Und vor allem, ob ein Christ sich auf die Begegnung mit Jesus Christus freut. Das sind alles Fragen, die wir uns heute bei der Himmelfahrt stellen sollten. Christus ging geordnet. Wir sollten uns fragen, lebe ich geordnet? Weil ganz ehrlich, lebe ich so wie dieser treue Knecht, der so gelebt hat, als ob sein Herr heute kommen wird. Er wusste nicht, wann der Herr kommen wird. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, aber vielleicht auch heute. Der eine hat gesoffen, hat seine Mitknechte geschlagen, hat das Geld seines Herrn verprasst. Er hat nicht gewartet. Und der andere hat so gelebt, als ob der Herr heute kommen wird, jeden Tag. Die Frage an uns, leben wir geordnet? Leben wir wirklich so, als ob der Herr heute kommen wird? Richten wir unser Leben danach aus oder nicht? Christus ging segnend. Bist du von Christus mit allen himmlischen Gaben gesegnet? Erlebst du seinen Segen? Lebst du in dieser engen Verbindung mit ihm? Das sollten wir uns heute bei der Himmelfahrt fragen. Christus ging segnend. Sind auch wir ein Segen? Erleben wir seinen Segen? Christus ging sendend. Lebst du als ein Gesandter des Herrn? Dani Geddert, weißt du, dass du ein Gesandter des Herrn bist? Er hat dich gesandt mit einem Auftrag. Luise, Ira, wisst ihr, dass Christus euch gesandt hat? Lebt ihr mit dieser Sendung? Es ist wichtig zu wissen, dass Christus uns nicht von ungefähr in dieser Welt gelassen hat, weil wir Gesandte des Herrn sind. und Christus ging mit einem Versprechen. Leben wir in der Erwartung seines Kommens? Freust du dich auf sein Kommen, dass er heute kommt, lieber heute als morgen? In der Offenbarung 22, Vers 20, da steht geschrieben, es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komme bald, Herr Jesus. Das sind diese zwei, die Gemeinde und Jesus Christus. Und Jesus Christus gibt dieses Versprechen in der Offenbarung. Und das ist ja das Ende der Offenbarung. Und Jesus Christus sagt, ich komme bald. Ich bin der Auferstandene. Ich bin bei euch alle Tage, aber ich komme. Und was antwortet die Gemeinde? Die Gemeinde antwortet, ja, komme bald, Herr Jesus Christus. Das ist Himmelfahrt. Ich denke, wir haben heute vieles gehört, vieles verstanden, was Himmelfahrt für uns bedeutet. Ich denke, wir haben etliche Fragen, die wir mit nach Hause nehmen sollten. Ich bitte euch. Ich sage es nicht nur euch, ich sage es auch mir. Lasst uns heute nach Hause gehen und über diese Fragen nachdenken. Lebe ich in dieser erwartenden Haltung zu meinem Herrn Jesus Christus? Wenn ja, dann können wir zusammen mit Jesus Christus ausrufen, ja, komme bald, Herr Jesus. Amen. Ich lade euch ein zu einem Gebet. Lasst uns den Herrn loben, anbeten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du kommen wirst aus dieser Welt der Verzweiflung, der Not, der Lüge, des Krieges, uns rauszuholen und dass du uns eine Welt des Vaters vorbereitet hast, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest, dass wir bei dir sein werden alle Zeit. Wir danken dir für dieses herrliche Versprechen. Wir bekennen, dass wir vielfach versagt haben, vielfach untreu waren, dass wir immer wieder gesündigt haben, dass wir schuldig gemacht haben. Vergib uns, wo wir auf dich nicht gewartet haben. Und wir bitten dich heute wieder neu, dass du uns mit einer Freude deines Kommens füllst, dass du uns mit einer neuen Erwartung füllst, dass du uns Gnade schenkst, dass wir in deinen Wegen gehen, dass wir der Sünde absagen und dich von ganzem Herzen lieben. Bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir heute, aber auch in den kommenden Tagen immer wieder an diese innige Beziehung zu dir denken, mit dir uns beraten, bei dir Trost holen, bei dir Kraft holen, deine Ratschläge befolgen. Wir bitten dich, dass du uns zu einer Gemeinde machst, die hier vor Ort ein Licht sein kann, ein jeder auf seine Art. Segne uns, wir bitten dich darum. Amen.